So, liebe Freundinnen und Freunde, es freut mich, euch wieder zu diesem Shiur begrüßen zu dürfen. Das Thema, das wir heute im Ramban anschauen werden, ist das erste Gebet von Moschee, als ihm die Sünde des Volkes bewusst wird. Und das werden wir jetzt anschauen. Also, ich mache mal einen Screenshare. Wir sind im 32. Kapitel des Buch Shemot. Moshe. Gott spricht zu Moshe. Er spricht zu Moshe und er sagt ihm: Lech, rede, geh, steig hinab. Kishichet amcha, denn dein Volk hat zerstört. Welches Volk? Asherelita mit Meretz Mitzrayim, das du aus Ägypten hinaufgeführt hast. Saru. Sie sind abgewichen. Maher, schnell sind sie abgewichen. Minaderach vom Wege. Aschazivitim, das ich ihnen befohlen habe. Asulahem Egel Masecha. Sie haben sich einen Kalb aus gegossenem, also aus Metall gemacht. Veishtachavulo, sie bückten sich zu ihm. Veisbechulo, und sie haben ihm geopfert. Veyomru, und sie haben gesagt: Eile Elohecha Israel, das sind deine Götter Israel, Mitzrayim, die dich aus Ägypten herausgeführt haben. Und dann Vayomer Hashem El Moshe, und Gott spricht mit Moshe und sagt: Ra'iti et ha'amaseh, ich habe dieses Volk gesehen. Vehineh, und siehe, Am Keshe Oref. Es ist ein hartnäckiges Volk. Ve'ata, und jetzt? Hanichali, lass mich sein. Ve'charapi bahem, dass mein Zorn gegen ihnen erweckt wird. Ve'achalem, ich werde sie zerstören, tilgen. Ve'easeh otcha legoi gadol, von dir werde ich ein großes Volk machen. Ve'achal Moshe el pnei Hashem. Und Moshe, ve'achal. Er bat, ist ein bisschen zu schwach hier. Er flehte den Antlitz des Ewigen, seines Gott Allmächtigen an. Bei Jumme und sagte: Lama Hashem, Yechareh Abcha Be'amecha. Wieso, Ewiger, soll dein Zorn erweckt werden zu deinem Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, Bechoach Gadol, mit großer Kraft, Uveyad Chazaka, und mit starker Hand. Lama Yomru Mitzrayim Lemor, weshalb soll Ägypten sagen, Beraa Hotziam Larogotam Beharim, mit bösen Absicht hat er sie herausgeführt, damit er sie umbringt, tötet in den Bergen, und sie zu tilgen von Antlitz der Erde. Komme zurück, steige ab von deinem großen Zorn, vom Zorn deines Antlitz, und bereue das Böse zu deinem Volk. Ja? Also ändere deine Meinung. Gedenke dem Avram, dem Yitzchak, dem Israel, deinen Diener. Dass du ihnen geschworen hast, Bach, in dich, also ja, im Namen Gottes, also Gott im eigenen Namen. Du hast gesagt zu ihnen, Arbet, ich werde eure Nachkommen zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels. Und dieses ganze Land, das ich diesbezüglich gesagt habe, ich werde es eure Nachkommen geben, wenn nach Halul oder Olam, sie werden es für immer, für ewig erben. Und dann, als Gott das hörte, und Gott, wie heißt das, er ließ nach, ja, Gott ließ das Böse nach, das er gesprochen hatte, seinem Volk anzutun. Das ist der Text, mit dem wir uns auseinandersetzen. Der Text erweckt verschiedene theologische Fragen. Eine theologische Frage ist: Gott will etwas machen, und es gelingt einem Menschen, die Meinung Gottes zu ändern. Das ist ein bisschen komisch. Ich meine, so Gott wusste nicht, was Moshe zu sagen hat. Und erst wenn Moshe es sagt, weiß Gott davon. Das ist schon was theologisch Merkwürdiges. Das muss man muss sich damit auseinandersetzen. Es gibt auch die Frage, was will Gott sagen, wenn er sagt, ich werde sie tilgen und ich mache aus dir ein großes Volk? Ja, was wird damit, was, warum will Gott aus Moschee jetzt ein Volk machen? Warum ist das wichtig? Aber es gibt eine einfachere Frage als diese zwei, die ich gestellt habe. Nämlich, es gibt ja ein sogenanntes Leitwort. Ein Leitwort ist so ein Wort, das leitet. Nämlich durch seine Präsenz fällt es auf, weil es auf eine besondere Art eingesetzt wird. Und wenn es auffällt, dann will es etwas sagen. Welches Wort ist dir ein Leitwort? Lama. Weshalb? Lama Hashem, Lama Yomru. Leitwort. Das Lama Yomru ist ein großartiges Argument. Moshe sagt zu Gott, das Volk trägt Schuld. Ja, das Volk ist schuldig. Das Volk hat sich schrecklich versündigt. Aber was wird sein, wenn du dieses Volk jetzt bestraft, wie es verdient, bestraft zu werden? Dann werden deine Feinde, die Ägypter, sagen, na, warum hat Gott sie aus Ägypten geführt? Nicht, weil Gott so mächtig ist, sondern weil Gott sie zerstören wollte. Ja? Gott zerstört die Nachricht von Yetziat Mitzrayim, wenn er das Volk umbringt. Das ist eigentlich das Argument Moschees. Und das ist eine frühe Form des Argumentes, das die Neviim mehrmals machen, wenn sie für das Volk beten. Man nennt das Lema'an Shemecha, um deinetwillen. Wenn wir es nicht verdienen, beten wir vor Gott, möge er trotzdem uns helfen, weil es den Ruf Gottes vergrößert. Und damit ist das Ziel, wird das Ziel erreicht, das Gott sich gesetzt hat, dass mehr Menschen ihn kennenlernen und ihn anerkennen. So kommt der Mensch dazu, das Gesetz Gottes, die Moral Gottes zu akzeptieren und kann der Mensch aufrichtig leben. Gut, also dieses Lama verstehen wir. Dieses Lama ist ein bisschen komplexer. Das erste Lama. Lama Hashem yechere abcha be'amecha. Weshalb soll dein Zorn in deinem Antlitz brennen? Gegenüber deinem Volk. Oh, du Ewiger. Warum? Weil das Volk gerade hochst untreu war. Das heißt, warum? Ich kann mir viele Fragen vorstellen, wo die Antwort nicht selbstverständlich ist. Aber hier ist die Antwort ja selbstverständlich. Und Moshe stellt ja keine rhetorische Frage. Moshe ist nicht interessiert in der Antwort Gottes, die sein dürfte, weshalb? Weil sie sich versündigt haben. Moshe will umgekehrt sagen. Wenn Moshe sagt, Lama Hashem, und unsere Weisen verstehen das unmittelbar so auch. Wenn Moshe diese Frage stellt, will er eigentlich die Fehler der Bnei Israel kleinreden. Nur ist das ein bisschen schwer. Ja? Versuchen wir uns mit dieser Frage auseinanderzusetzen und das ist, was Ramban hier tut. An der rechten Seite des Bildschirmes, Lama Hashem Yechere Abra. Weshalb, o Ewiger, soll dein Antlitz erzürnt sein? Hinesia. בחטא הגדול הזה, אין דיזה גרוס סוזנדה, היה ראוי משה שהתפלל דרך וידוי ותחינה. מה שווה אין גבית מוסטר משה יצא עם נעם אין דספול גסטוקפיון? אין בית גבית, גוט אנפליאן. Bitte Gott, wir haben uns versündigt. Es ist schrecklich, das Volk... Moshe kann ja nicht, in diesem Fall nicht wir sagen, weil er auf dem Berg Sinai war. Aber das Volk hat schrecklich gesündigt, aber es ist doch so ein liebes Volk. Verzeihen. Das wäre passend. Inan, genau wie was wir sehen, ja, anderswo, ein bisschen später, sagt Moshe, Anna, ich zeige das mal hier, ja, Ende des Kapitels. Hier. Bayom, Vayim Mochorat, es war am Folgetag. ויאמר משה אל העם, ומשה זרק לדם פולק, אתם חטאתם חטאה גדולה. איר ביגינט, איני גרוס זונדה. ואתה ונצט אעלה אל השם, איש כאינאוף צוגות. אולי יחבך בעד חטאתכם, פילאיש כניש, דפציונק, דזונה אבירגן, פיר ואירה זונדה. וישוב משה לשם, משה קר צורק צוגות. ויאמר ונזקת, אנא, ביטה, חטא העם הזה חטא הגדולה. דיזס פולק, בגין אין גרוסה זונדה. ויעשו להם אלוהי זהב, זימחתם זיך גטה אוס גולד. ein Gott aus Gold, ein Götz aus Gold. Ve'ata, und jetzt in die Sachatatam. Du mögest doch ihre Sünde verzeihen. Wie mein und wenn nicht, akzeptiere ich nicht, dass du aus mir ein Ersatzvolk machen sollst, sondern ich will komplett aus deinem Buch, das du geschrieben hast, ausgemerzt werden. Das ist ein Bittgebet. Hier hat Moshe vor Gott angefleht. Er sagt, Anna, Moshe kommt mit Vidui, mit einem Sündenbekenntnis. Er tut im Namen des Volkes anerkennen, was für eine große Fehler es gemacht hat und bittet um Verzeihung. Aber hier oben spricht Moshe ja ganz anders. Hier sagt er, Lama. Lama, Hashem, Yechirapra. Warum sollst du dich empören? Warum? Weil das Volk eben Chata'a eine große Sünde beging. Sagt Ramban, Moshe hätte eigentlich genauso sprechen müssen wie später. Uchsheit Balel Ezra, viele Jahrhunderte später. Am Ende des babylonischen Exils, noch zur Zeit, am Anfang der Perserzeit, bevor das Bet HaMikdash, das zweite Bet HaMikdash, bevor Erlaubnis gegeben wurde, das zweite Bet HaMikdash zu bauen, war eine der größten Persönlichkeiten des jüdischen Volkes, war Ezra. Entschuldigung, es ist nicht einmal klar, dass das bevor es gebaut wurde, es wurde schon, Ezra 10. Kapitel. Bet HaMikdash wurde schon wenigstens zum Teil gebaut, vielleicht völlig, aber trotzdem, es war wichtig zu beten. Hat Ezra ein Sündenbekenntnis abgelegt? Ja, warum drückt sich Moschee nicht so aus? Eine Möglichkeit wäre, dass Moshe tatsächlich die Sünde des Volkes kleinredet. Er argumentiert, dass es nicht so eine große Sünde ist. Ja? Aber sagt Ramban, erstens, es ist unverständlich, dass hier steht Lama Hashem, weshalb. Und deshalb sagt er, Rabotenu mit Ohrerim Baseh. Unsere Weisen stellen sich auf diesen Punkt, stellen sich diese Frage. Al derech haagadot, mit der Art der agadischen, midrashischen Erzählung versuchen sie, diesen Punkt anzusprechen. Und bringen verschiedene Gründe, um diese Sünde kleiner aussehen zu lassen. Vor dass ich weitergehe, finde ich, was hier Ramban schreibt, die Art, wie Ramban das schreibt, sehr besonders. Denn Ramban hier sagt nicht, unsere Weisen haben Unrecht. Er sagt nicht, dass er nicht davon begeistert ist. Er sagt nicht, er ignoriert die Weisen auch nicht, sondern er zitiert sie. Und er sagt uns, wie wir die Erklärung unserer Weisen zu verstehen haben. So gibt es eine Erklärung, die sagt, Ata garamta, du Gott, hast das verursacht. Wie hast du das verursacht? Weil das ägyptische Heer ertrank, aber ihre Reichtümer am Ufer dann gesammelt wurden. Es war ein Wunder. Gold und Silber sind Metallen und besonders gedächte Metallen, also die noch schneller in die Tiefe sinken als was anderes. Aber das Wasser war so stürmisch, dass sie den Schmuck des ägyptischen Heers aufbieten konnten. Sie konnten das da einsammeln. Und jetzt sind sie reich, sie haben viel Gold und Silber. Unsere Weisen sagen, mit was können wir das vergleichen? Mit einem König, der einen jungen Sohn hat, ein ausgewachsener Bursche, also nicht, was wir heute Jungen nennen. Oder was sie heute Jungen nennen, was sie damals nicht Jungen nannten. Damals war ich schon ein bisschen erwachsen. Ausgewachsener Bursche, Hormonen sind sehr stark und er gibt ihm eine Kreditkarte ohne Grenze. Er kann einfach die Kreditkarte, kann sich kaufen, was er will. Kann man sich vorstellen, dass er nicht zu einer Hure gehen wird, um sich zu vergnügen oder was weiß ich anrichten. Er hat alles Geld, er ist geschützt, ja, er hat einen Stolz und seinen Status, er kann sich alles erlauben. Man hat ihm noch nicht beigebracht, dass er als Königssohn sich gut benehmen muss. Er weiß nur, er hat die Kreditkarte. Das ist genau wie Chazal das darstellt und sagt: Du hast all dieses Gold und Silber dem Volk gegeben, sagt Moschee. Und was denkst du, werden sie keine Sünde begehen? Damit sie haben ein Übermaß an Gold, haben sie sich in einen Götzen, einen goldenen Götzen gemacht. Das ist eine der verschiedenen Interpretationen, die angeboten werden, was Moschee hier tut. Und Ramban kommt und sagt: Rabbeinu mit Orim, unsere Weisen stellen sich darauf, sie stellen diese Frage mit Orim Basel, al derech ha-agadot le'azkir kama tamim. Die Frage, wenn wir so eine Erklärung unserer Weisen sehen, ist immer, müssen wir die Erklärung unserer Weisen im ganzen Ausmaß wörtlich nehmen oder nicht? Hat Moshe tatsächlich genau dieses Argument vor Gott aufgeführt? Woher wissen unsere Weisen, dass Moshe genau dieses Argument aufgeführt hat? Vielleicht, wie manchmal in manche Texte zu lesen ist, wenn jemand ein bisschen skeptisch ist, aber trotzdem höchstes Ansehen für die Traditionen hat, dann sagt man im Kabbalahi Nekabel. Wenn das die Tradition ist, akzeptieren wir sie. Es kann sein, dass unsere Weisen eine alte Tradition hatten, dass Moschee genau das gesagt hat. Aber in der Annahme, dass es auch möglich ist, dass es keine solche Tradition gab, muss man die Frage stellen, wie unsere Weisen auf die Idee kamen, so etwas zu unterrichten. Und Ramban nennt das mit Orerim Baze al Derech HaGadot. Es gibt ein Genre, eine Art des Der Ausdruck, sie drücken sich auf diese Art aus. Was unsere Weisen tun wollen hier, ist nicht, uns genau den Text zu geben, was Moschee vor Gott gesagt hat, um genau dieses Argument zu erwähnen. Vielleicht war es dieses Argument, vielleicht ein anderes. Deshalb geben sie auch verschiedene Argumente. Das ist eine Art von unserer Weisen, um die Frage, die wir heute Abend stellen, lebhaft zu machen. Unsere Weisen sagen nicht, warum steht Lama? Es lässt sich nicht verstehen. Es gibt zwei Lamas. Den einen Lama können wir verstehen, den anderen können wir nicht. Schauen wir mal, was für andere Gebete es gibt. Unsere Weisen tun das manchmal, aber normalerweise machen unsere Weisen die Fragen und die Auseinandersetzungen genau so lebhaft, weil sie Überlegungen auf midrashische Art bringen. Und das heißt, der Punkt unserer Weisen war nicht, ob Moschee jetzt genau dieses Argument angedeutet hat oder nicht, sondern der Punkt unserer Weisen, der Wunsch unserer Weisen war zu sagen: Schaut mal, hier haben wir ein Problem im Text und wir müssen das lösen. Und Ramban gibt jetzt seine eigene Interpretation. Es gibt eine Interpretationsart im Ramban, sorry, es gibt eine Interpretationsart, die vom Ramban Derech HaEmet genannt wird. Der wahre Weg. Das ist ein bestimmter Zugang zum Text, sagt er. Die echte Interpretation, die tiefste ist. Er sagte: Lama titen reshut lemidat hadin liyot shuletet bamcha. Wir sehen schon direkt, er sagt: Warum würdest du jetzt ausgerechnet mit voller Strenge, mit midat hadin, mit dem Maß der Strenge, mit dem Zugang der Strenge jetzt mit deinem Volk umgehen? Ist das jetzt das, was du tun willst? Denn du hast ja um deinem Namen willen, um deinem Namens willen hast du sie aus Ägypten ausgeführt. Und das darfst du mit der Eigenschaft nicht der Gnade, sondern naja, sagen wir mal Gnade. Es war dem Volk gnädig. Und ja, Gott war erbarmungsvoll gegenüber dem Volk und führte sie aus Ägypten. Und wo galt die Strenge? Uvemidatadin als Zon Ehem. Die Strenge war gegen den Feinden Israels. Mache weiter auf dieser gleichen Art, lieber Gott. Ändere denn das Programm nicht. Das ist das Argument von Moshe Rabbeinu. Nach Ramban. Was ist Derech HaEmet? Ramban sagt mal al Derech HaPshat. Derech HaPshat wäre, wenn man versucht, den Text als solches zu verstehen. Derech HaEmet ist nicht Pshat, im Sinne, dass es nicht direkt vom Text kommt. Es stützt sich auf den Text. Es erläutert den Text, aber es greift eigentlich auf, es stützt sich auf Theologie. Es greift nach Theologie. Maimonides, dem Pshat ein großes Anliegen war, Maimonides tut das sehr häufig. Manchmal gibt es Ideen, die selbstverständlich so sind. Sie müssen so sein. Warum? Weil das die gute jüdische Theologie ist. Und da müssen wir den Text so lesen, in der Annahme, dass der Leser diese Theologie selbstverständlich kennt und weiß, dass man den Text ein bisschen weniger wörtlich zu interpretieren hat, weil er sonst absurd ist. Das ist ein bisschen die Richtung, in welche Derech HaEmet geht. Ramban ist überzeugt, dass das eine richtige Interpretation ist. Es ist nicht so eine schöne, nette Interpretation, die für eine erfolgreiche Rede gebracht werden kann, zu einer Festveranstaltung. Das ist nicht, was Ramban hier tut. Er ist überzeugt, dass das richtig die Erklärung des Textes ist. Aber zu dieser Schlussfolgerung kommt er, weil ihm die Theologie bewusst und wichtig ist. Das ist, was hier al-Derech HaEmet vermutlich bedeutet. Also Moshe sagt, lieber Gott, es gab ein Programm. Das Programm war, du bist erbarmungsvoll mit Am Israel, du bist streng mit den Feinden, die Israel so lange bedrängt haben, nämlich mit den Ägyptern. Bitte ändere das Programm jetzt nicht. Trotz der großen Sünde ist sie nicht groß genug, um das Programm zu ändern. Wer hat Filasot und dieses Gebet, das wir gerade gesehen haben, Lama Hashem, Lama Yom Rumitzrayim, also das zweimal Lama, dieses Leitwort, das ich erwähnt habe, Nir'e be'emet, das sieht wahrhaftig so aus, Kizot hat Filai hi asher iskeru mishna Torah, das ist das gleiche Gebet, das 40 Jahre später erwähnt wird, davon erzählt Moshe, im 9. Kapitel des Buch Devarim, wo es heißt, war etwalel el Hashem, ich bat zu Gott, war Omar und ich sagte, Hashem Elohim, ewiger Gott allmächtiger, alter Schet Amcha, zerstöre nicht dein Volk. Das heißt, manchmal, ich werde mal hier, ich muss aufpassen, ich bin hier inmitten etwas zu tun, das vielleicht gesund, ja, aber ein bisschen fragwürdig ist. Ich mache mal eine Rückwärtsprojektion. Vor einigen Monaten, vielleicht vor 2 Jahren, hat ein Bekannter von mir, den ich manchmal erwähne, der Rabbiner Professor Joshua Berman, ein Buch herausgebracht, das heißt Ani Ma'amin. Joshua Berman ist ein Bibelwissenschaftler. Das heißt, er forscht und unterrichtet Tanach an der Bar-Ilan-Universität. Er nützt dabei die Werkzeuge und insbesondere die Sprache der sogenannten Bibelkritiker, die Bibelkritiker sind nicht bereit zu akzeptieren, dass die 5 Bücher Mosche einen einzigen Autor haben, nämlich Gott. Sie sind nicht einmal bereit, einen einzigen menschlichen Autor zu anerkennen. Sie wollen lieber, dass das eine Komposition von vielen, vielen Texten sind, die miteinander gar nicht einheitlich zusammenhängen. Das ist, was die Bibelkritiker wollen. Joshua Berman macht eine unglaubliche Arbeit für Menschen, die besorgt sind von den Argumenten der Bibelwissenschaftler, zeigt er, dass eigentlich unser traditioneller Glaube vernünftig ist. Und er zeigt das mit den Werkzeugen der Wissenschaft. Ich mache jetzt nicht einen Kurs zu Joshua Berman, also wer sich die Bücher anschaffen will, Gesundheit. Ich sage vorab, dass nicht jede Behauptung von ihm mir gefällt. Und das muss auch nicht so sein. Seit wann ist es eine Pflicht, dass man nur solche Bücher lesen soll, mit denen man 100% einverstanden ist? Sondern ich finde trotzdem, auch wenn es einige Punkte gibt, wo mir manches nicht so gefällt oder gar nicht gefällt, hat er eine gewaltige Arbeit geschrieben. Ich empfehle sie für jeden, der sich mit solchen Fragen auseinandersetzen möchte oder das Bedürfnis dazu fühlt. Mir ist wichtig, folgender Punkt von Joshua Berman zu erwähnen. Eine der Argumente von Bibelkritikern ist, dass sie ähnliche Texte, die den gleichen Ereignis im Tanach beschreiben, Paralleltexte, vergleichen und sagen, ups, hier ist anders als dort. Ah, es kann ja nicht sein, dass beide original sind. Wenigstens einer der beiden muss ja ungenau sein. Das ist so ein bisschen stark vereinfacht. Eine der Argumente der Bibelkritiker. Kommt Joshua Berman und er zeigt das sogar wissenschaftlich, durch dem, dass er viele Texte und verschiedene Texte aus dem Alten ausbringt. Also nicht nur aus der Tora, sondern aus anderen zeitlich und geografisch nahe Kulturen und zeigt, dass das eigentlich eine Ausdrucksart ist. Und Ramban sagt genau das hier. Was sagt Ramban hier? Wir haben einen Text eines Gebetes hier in Shemot. Wir haben den Text des Gebetes, den wir gerade hier gesehen haben. Was sagte Moshe? Das ist das Gebet von Moshe. Ja, es geht noch ein bisschen weiter. Aber wenn wir dann Devarim aufschlagen, 9. Kapitel, dann sehen wir, dass Moshe ein anderes Gebet sprach. Weit Balel El Hashem, ich bat zu Gott, war Omar und sagte, Hashem Elohim, ewiger Gott Allmächtige, alter Schritt am Kha, zerstöre nicht dein Volk. Sagt Ramban, das ist das gleiche Gebet. Man muss nicht übermäßig wörtlich sein, bis man sich Hürden schafft, die gar nicht existieren. Der Text und der Text, diese beiden Texte sind Paralleltexte, das ist klar. Aber sie sprechen vom gleichen Text und sie widersprechen einander nicht. Ki inyan hat fila, denn das Thema, die Gedanke des Gebetes, shaveh bishneim, der ist ja gleich in beiden. Inhaltlich ist es gleich. Ramban sagt genau, was viele Jahrhunderte später Josh Berman sagt. Wenn die Torah sich selbst zitiert, wenn der Tanach sich selbst zitiert, ist es nicht immer nötig, wörtlich zu zitieren? Oder fast nie. Es ist eine moderne westliche Sache, dass wir sehr gerne, wenn wir Texte zitieren, sie genau zitieren. Das machen wir heute. Aber vor 3000 Jahren und vor 3500 Jahren hat man anders zitiert. Und es ist völlig okay, ungenau zu zitieren, wenn es inhaltlich genau ist. Inhaltlich steht hier, was dort steht. Es ist kein Widerspruch. Und das ist, was Ramban hier sagt. Ja? Kinyan hat vila shave bishne. Dieses Gebet ist gleich in beiden. Vine und siehe, hiskir kan hat vila kodem ride tominahar, vesham hiskir achare ride tominahar. Aber und jetzt hier, interessant ist, in welcher Reihenfolge das geschieht. Ist er erst vom Berg herabgekommen und hat dann gebetet? Oder hat er erst gebetet und ist dann vom Berg heruntergekommen? Ramban bringt das hier und jetzt versucht er das zu erklären. Was sagt Resh Aleph? Resh Aleph ist Rabbi Avram. Wer ist Rabbi Avram, der von Ramban immer wieder zitiert wird? Wir kennen das mittlerweile. Rabbi Avram ibn Ezra. Sagt er, Vedat Rabbi Avram, ja, seine Meinung ist, Ki Moshe lo itpalel bad Israel kol zman she'aita avod zar benem. Solange es Götzendienst inmitten des Volkes gab, hat Moshe für das Volk nicht gebetet. Das heißt, hier an dieser Stelle hat er für das Volk nicht gebetet. Oder dieses Gebet ist, nachdem das Moschee herabgekommen ist, gesprochen worden. Das sieht man hier im Text nicht. Ja? Hier, Gott spricht zu Moschee, sagt, ein Volk hat einen Götzen gemacht. Sehr schnell sind sie vom Weg abgewichen. Und dann sagt er, ich werde das Volk zerstören, lass mich. Und Moschee sagt dann Lama. Betet. Nesra hat ein Problem damit. Ja. Ja, solange es Avodah Zarah gibt, Moshe kann nicht beten. Aval kasher amrulo heref mimene v'ashmidem. Wenn aber, wie es berichtet wird in Sefer Devarim, dass Gott sagt, lass mich in Ruhe, ich werde sie zerstören. Was eigentlich inhaltlich gleich ist zu Hanichali, lass mich sein, wie Charapi Bahem, dass mein Zorn, ja, dass mein Anlass erzürnt wird in gegenüber Wachalim, ich werde zerstören, das ist also parallel. An dieser Stelle, Hitbonen, hat er sich überlegt, ja, da war Talui Bo, dass alles von ihm abhängig ist. Wie Yarad, wie Egel, und dann ist er herabgekommen, er hat das goldene Kalb zerstört, vernichtet. Veshavlit Palel Babim Yom und ist zurückgekommen, um 40 Tage zu beten. Ve'en Mugdam Muchabatora, man muss das außerhalb der Reihenfolge verstehen. Das heißt, für Ibn Ezra haben wir einen laufenden Text, den wir unterbrechen müssen. Hier heißt es, Gott sagt, wenn Moshe mit Moshe lech red, geschichet am Chash, rede mit Mitzrayim. Und Gott erklärt das. Ja, geh herab, weil dein Volk zerstört hat. Und Gott sagt, ich werde das Volk zerstören. Und Moshe bat, eigentlich für Ibn Ezra muss irgendwo hier, vermutlich an dieser Stelle, nach dem 8. Vers des Kapitels, ist Moshe tatsächlich nach unten gestiegen, weil es lechet, also Gott sagt ihm, geh hinab, dann geht er hinab. Und dann, als später Gott zu ihm sagt, ich werde das Volk zerstören, dann hat Moshe gebetet. Das ist die Meinung von Ibn Ezra. Das kann sich Ibn Ezra leisten, weil Ibn Ezra, wie Rashi, bereit ist, häufig in der Tora chronologische Diskontinuitäten zu sehen. Nämlich, wo der Text nicht streng chronologisch ist. Ramban hingegen ist der Meinung, dass der Text größtenteils chronologisch geordnet ist. Nur im Ausnahmefall ist er bereit anzunehmen, dass ein Text in nicht chronologischer Reihenfolge geschrieben ist. Und deshalb sagt er hier, Ve'ein dati ken, das ist nicht meine Meinung. Warum? Bavu, weil Shatvila shasa beshuvo yesher yisaper ana chata ha'ama ze chata gedolah. Es gibt ja noch ein Gebet von Moshe. Es gibt das, bitte, das Volk hat ja eine große Sünde vor dir gemacht, verzeih es ihm. Dieses Gebet sprach Moshe, nachdem, dass er das goldene Kalb zerstört hat. Nach Ibn Ezra muss man aber sagen, dass alles ein Gebet ist, wie man kult vielleicht hat. Wenn das alles ein Gebet ist, Shasaba, Abayim Ayom, Achre Shuvolar, dass er gesprochen hat, als er für 40 Tage wieder auf den Berg kam, Lama Yechalekota, warum soll man den Text des Gebetes in zwei Teilen? Unwahrscheinlich, dass wir hier zwei Teile des gleichen Gebetes haben, so Ramban. Ja? Weil dazwischen kommt er vom Berg hinab und er zerstört den Kalb und das Kalb und er geht dann wieder hinauf. Das alles, das erklärt hier Ramban. Man nimmt nicht einen einheitlichen Text und unterbricht ihm deine Geschichte, auch wenn sie verwandt sind. Das geht ja nicht. Velachen und deshalb, nirei, glaube ich, Ikasher amarlo hanichali, als Gott zu Moshe sagte, lass mich sein, lass mich in Ruhe, dass ich meinen Zorn zu ihnen erwecke und sie zerstöre. Miad, unmittelbar, Chilapne Hashem, hat er Gott angefleht, Velochar Klal, er hat überhaupt keine Zeit verloren. Denn er fürchtete, falls der Zorn Gottes herausgehen soll, fortgehen soll, und in einem Moment werden sie alle umkommen. Und deshalb, unmittelbar sagte er, das heißt, wir haben hier eine grundsätzliche Meinungsverschiedenheit, ob dieser Text in Reihenfolge gelesen werden soll oder nicht. Für Ramban soll er in Reihenfolge gelesen werden. Und es gab zwei Gebete von Moshe. Und auf einem dieser zwei Gebeten weist er 40 Jahre später darauf hin. Für Ibn Ezra ist alles ein einziges Gebet. Das aber textuell mit der Geschichte der Absteigung des Berg Sinais und der Zerstörung des Kalbes, das alles findet dann statt inmitten der Geschichte. Also eine Geschichte wird inmitten einer anderen Geschichte erzählt, obwohl sie chronologisch sich nicht so abgespielt haben. Das ist die Meinung von Ibn Ezra, die von Ramban, wie gesagt, nicht akzeptiert wird. Jetzt sagt er so, wenn man im Midrash schaut, dann findet man einen Anhaltspunkt. Im Midrash Rabba zu Shemot fand ich Folgendes. Amar Moshe sagte, immer ni achaniat Israel, veredli, wenn ich, ja, ich denke jetzt nicht an Israel, ich komme herab, was wird sein? Gott hat mir gesagt, lechet, geh hinab, dann mache ich das, was wird sein? En Israel tukuma ba'olam, wird Israel nicht mehr aufstehen können. Es ist das Ende des Volkes. Deshalb sagt Moshe, aval eini zazmikan, ich rücke mich nicht von hier, bis ich Gott anflehe, dass er mit dem Volk, sich dem Volk erbarmen soll. Unmittelbar trat er als Anwalt auf und argumentierte für das Volk. Ich finde diesen Mahamal Chazal, diese Aussage unserer Weisen, noch doppelt so interessant, obwohl ich diesen Text schon viele Male gelernt habe, muss ich sagen, dass ich diesmal etwas Besonderes bemerkt habe. Dieses Gebet hier ist anders als das Gebet später, wie Ramban das so schön betont. Später fleht Gott, Moshe Gott an. Hier spricht er vor Gott und argumentiert. Wer argumentiert? Ein Anwalt. Moshe melamed alem sanegoria. Er kommt als Verteidiger, als Anwalt, als Verteidigungsanwalt, das Volk zu verteidigen. Das ist genau, was er tut. Er fleht jetzt nicht, sondern er argumentiert vor Gott. Vine und sie, Yitpalel alehem, er bat um sie, v'nicham Hashem al ha-ra'a asher diber la-rog otam, ul-chalotam, und Gott ließ sich überzeugen, ja, nicht mehr das Volk umbringen zu wollen, und hat sie auch nicht umgebracht. Und jetzt sagt er so, lo sheni tratzel lehem, nicht, dass Gott jetzt alles schon verziehen hat und ist zufrieden mit dem Volk. Rak shamar nichamti v'lo yaaseh kala. Ich habe mich davon getröstet. Ich habe meine Meinung geändert. Ich werde sie nicht auf einmal zerstören. Aber er wird sie bestrafen. Ja, er wird sie langsam bestrafen. Und an diesem Moment, wenn Gott gesagt hat, ja, hier, Vayin Nachem Hashem, Gott hat sich beruhigt, seine Meinung geändert. Erst dann, Vayifen, Vayered, Moshe Minahar, und Moshe wandte sich und stieg den Berg hinab. Bechwan Shalopnai, wenn er jetzt frei war, Yarad Moshe, kam er hinab, Besarav et ha'egel hat das Kalb verbrannt, Varag Ovdav, und er hat die Götzendiener, die den das goldene Kalb angebetet haben, hingerichtet. Und nachher Amar La'am hat er dem Volk gesagt, ich gehe hinauf zu Gott, vielleicht werde ich die Verzeihung, die Sühne erwirken. Das heißt, Ramban hat jetzt seine Interpretation des Gebetes gegeben. Achtung, das ist ein bisschen wie eine Geschichte innerhalb einer Geschichte. Die ursprüngliche Frage war, weshalb Moshe Lama sagt. Dann hat Ramban erstens eine kurze Antwort gegeben. Moshe sagt, Lama, wenn er vor Gott argumentiert, er sagt, warum sollst du das Programm ändern und jetzt nicht erbarmungsvoll mit ihm umgehen? Aber dann hat Ramban es wieder aufgegriffen. Und er versucht dann, den Text in Kontext zu verstehen. Und nicht nur in Kontext, sondern im Vergleich mit dem Paralleltext. Ramban sieht Parallele mit dem Gebet, wie es im fünften Buch Moshe beschrieben wird, also was, wie es 40 Jahre später erzählt wird. Und er sieht aber auch einen Widerspruch. Er sieht Parallele inhaltlich im Inhalt des Gebetes. Er sieht einen Widerspruch in der Reihenfolge zwischen hinaufsteigen auf den Berg und beten. Und er gesteht ehrlich, dass es eine andere Interpretation gibt, die von Ibn Ezra. Und ist damit nicht zufrieden. Er argumentiert, warum er das nicht akzeptiert. Und bietet eine andere, nach seiner Meinung bessere Interpretation. Wir bleiben aber dann mit der Frage, ja, weshalb die Erzählung 40 Jahre später nicht 100% die gleiche ist wie jetzt. Ja, das Gebet ist das gleiche Gebet, weil es inhaltlich gleich ist. Aber in welcher Reihenfolge? Kommt er erst vom Berg hinab oder betet er erst? Das kommt zuerst. Das ist die große Frage. Also steigt er erst auf den Berg hinauf? Oder betet er zuerst? Das ist die große Frage. Und das müssen wir beantworten. Und das tut jetzt Ramban. Er sagt, ja, aval aber, Mishneh Torah, im Buch Mishneh Torah, das heißt, Mishneh Torah ist ein Name für Devarim, von Namen, vom rabbinischen Namen Mishneh Torah haben wir den griechischen Namen Deuteronomium, Deutero, zweite, Mishneh, Nomium, Nomen, Gesetz, Torah, das zweite Gesetz. Also, weil viele Mitzvot werden in Dvarim gelehrt. Und es gibt auch Wiederholung mancher Themen. Deshalb heißt es Mishneh Torah. Im Mishneh Torah, Sipera Inyan Beseder Acher, wird das in einer anderen Reihenfolge erzählt. Warum? Ki achare diber Hashem, achet var Hashem, nach dem Wort Gottes, Shamar Heref Mimeni Vashmidem, er sagte, lasst mich stehen, ich werde sie zerstören. Was die Parallelstelle ist zu Vatani Chali Vicharapi Behem, lass mich sein und ich, mein Zorn wird, ich werde mich erzürnen in gegenüber. Sagt er, warum gibt es diese Unterschied, also diese andere Reihenfolge? Lefi Shaya Moshe. Was ist der Kontext der Erzählung 40 Jahre später? Wenn ich jetzt schon gesagt habe, dass wir in dieser Erklärung von Ramban, in diesem Stück, den wir heute Abend lernen, haben wir schon zwei große Prinzipien notiert. Drei sogar. Eins, wir haben gelernt, ja, wie Ramban mit Widersprüchen oder mit scheinbaren Widersprüchen umgeht. Zum Teil wenigstens. Zweitens haben wir gelernt, was Al-Derech Ha-Emet bedeutet, wenn Ramban das als Interpretation anbietet. Drittens, ja, lernen wir jetzt noch ein Prinzip. Also drittens muss ich sagen, dass für Ramban die chronologische Reihenfolge sehr wichtig ist. Viertens, noch ein Prinzip. Was ist dieser vierte Prinzip, sagt er. Was ist eigentlich das Buch Devarim? Das Buch Devarim, anders als alle anderen Bücher der Tora, wird nicht, wird größtenteils nicht in der Stimme Gottes gesprochen, sondern in der Stimme Moschees. Mosche spricht. In erster Person häufig. Va'et Palel, und ich bat vor Gott. Va'omar Chem, ich habe euch gesagt. Das ist Sefer Dvarim. Und sagt Ramban, Haya Moshe Mesader Lehem. Moshe hat dort eine Rede gehalten. Er hat Dingen ausgelegt. Was für eine Rede hält er dort? Mesader Lehem Sham. Moshe bracht dort alle großen Sünden des Volkes der letzten 40 Jahre. Das Ziel von Moshe in Sefer Dvarim ist nicht, eine treue, vollständige Darstellung der Geschichte zu geben. Wenn die Menschen die Geschichte lernen wollen, dann schauen sie in der Tora, in die Tora-Rolle. Moshe will didaktisch das Volk zurechtweisen. Und deshalb spricht er zuerst von allen Sünden und dann erzählt er noch ein paar Dinge nebenan. Er hat dort ausgelegt, aufgelistet all ihre Sünden, und wie schwer sie zu führen waren, wie sie ihn beschäftigt hatten, wie sie ihm zu Last waren. Und siehe, er erzählte, dass sie dieses goldene Kalb beim Berg Horeb, Berg Sinai, gemacht haben, und dass er dann keine Wahl sah, als die Bundestafel zu brechen, zu zerbrechen, und dass er 40 Tage und Nächte für sie beten musste, und dass er auch für Aaron beten musste, und war auch auf ihn, es war gar keine Empörung, dass er sich bemühte, um das goldene Kalb zu verbrennen. Er erzählt auch von einer anderen Sünde, von Tavera. Uwe Massa, und von den Sünden von Massa. Und Kivrotatava, andere Sünden. Und wie Shloach Hashem Lehem Mikadesh Barnea, und wie sie gesündigt haben, als Gott sie von Kadesh Barnea weitergesendet hat. Das sind alles Episoden, in welcher das Volk sich versündigt hat. Und das alles erwähnt Moshe. Vachare, Sheishlim. Und nachdem das Moschee diesen Teil der Rede vollendet, und er vollendet es mit dem Abschluss, Mamri, ihr wart widerspenstig vor Gott, Miyom dat yetram, vom Tag, dass ich euch kannte, immer wart ihr schon so. Erst nachher, dass Moschee das gesagt hat, nachdem er all diese Sünden erwähnte, und er hat dann bemerkt, dass das Volk so widerspenstig war. Nachher, Chazar el Inyan Tfilotav, dann greift er zurück zu seinen Gebeten, die er erwähnt hatten. וסדרת שתי התפילות, ולקט את בית די גביתן אאוס, ואמר ונזקת איה, והתנפל לפני השם, את 40 היום ואת 40 הלילה, 40 דאגן, wie ist es, habe ich mich am Boden gebückt, am Boden geworfen, um vor Gott zu flehen. Ja? Ki amar Hashem lishmiretchem, denn Gott wollte euch zerstören. Weit ba'el el Hashem, ich bat zu Gott, vor Omar, und ich sagte Hashem, Elokim, hat Hashem, und so weiter. Das heißt, er erzählt das später, weil zuerst die Sie kennen sicher Leute wie ich. Ja, wenn Sie anfangen, etwas zu erzählen, dann müssen Sie unmittelbar noch ein paar Fakten extra dazu erzählen. Ich bin mir bewusst, dass es ein Fehler von mir ist. Es kann sehr interessant sein, es kann auch mühsam sein, wenn man nicht genau am Thema bleibt. Moshe war ein besserer Redner als ich. Viel besser. Und Moshe blieb an seinem Thema. Er wusste, er muss doch das Gebet erfehlen. Aber erstens erzählte er von allen Sünden. Und erst, wenn er fertig war, er hatte seinen rhetorischen Punkt gemacht, er hatte das Volk zurechtgewiesen, dann greifte er zurück und erzählte, weißt ihr, welches Gebet ich dann gesprochen habe? Das war mein Gebet. Weil es ein unheimlich wichtiges Gebet ist. Ja, Kaomer, wie er sagt, ich war so sündhaft, dass ich keine andere Wahl hatte. Ich musste vor Gott mich am Boden fallen lassen, für euch 40 Tage und 40 Nächten zu beten, denn Gott wollte euch zerstören. So viel habe ich für euch gebetet, so schlimm war eure Sünde. Ja, das zweite Gebet wird hier nicht ausgelegt. Warum wird das zweite Gebet, das Anna Hashem Chata Ha'am Chata Gedola, bitte Gott, das Volk hat eine große Sünde, beging eine große Sünde, das wird in Sefer Dvarim nicht erwähnt. Warum? Denn Moshe sagt ja ohnehin, dass er 40 Tage gebetet hat. Was denken die Menschen? 40 Tage hat Moshe nur einen Satz gesprochen? Moshe hat 40 Tage gebetet, da gab es viel. Ach, das gemacht. Und ja, dann sagt er so, auch hier steht nicht alles. Können wir hier ein ganzes Programm haben, wo ganz genau alle Gebete aufgezählt werden, die 40 Tage lang gesprochen wurden? Auch hier ist es unvollständig. Und hier sagt unser Ramban noch etwas Selbstverständliches, aber es muss ja auch gesagt werden, nämlich, dass die Erzählungen der Torah nicht vollumfänglich sind. Das geht gar nicht. Die Torah gibt uns immer so einen Auszug. Natürlich ist viel mehr geschehen. Wenn Moshe sagt, dass er 40 Tage und 40 Nächte gebetet hat, dann hat er viele Gebete gesprochen. Und ganz, ganz wenig davon ist uns übrig geblieben. Aber gebetet hat er zweifelsohne. So, und deshalb sagt er, es waren richtig zwei unterschiedlichen Gebeten. Ich will hier stehen bleiben, das Stück geht noch weiter, es ist fast fertig, aber das kann jeder für sich machen. Ramban setzt sich eben mit dem Spannungsfeld auseinander, der Differenzen zwischen wie in Shemot die Sache erzählt wird, während sie abläuft und wie sie 40 Jahre später erzählt wird. Das wird mehrmals ein Thema und jetzt gibt uns Ramban Werkzeuge, um sich damit auseinanderzusetzen. Ramban lehrt uns auch, ohne das ein großes Hehl daraus zu machen, dass es kein großes Problem ist. Wir müssen das nicht alles derart wörtlich nehmen, als ob jedes Wort genauso geschrieben ist, wie es war und jeder Widerspruch deshalb katastrophal ist. Das stimmt nicht. Insbesondere in Sefer Dvarim wird sehr flüchtig erwähnt, was war. Ja? Aber auch hier haben wir nur einen Auszug aus dem Gebet Moshe. Moshe hat viel mehr gebetet. Das heißt, Ramban zeigt uns, wie mit Widersprüchen im Text der Torah uns auseinanderzusetzen, wie sie eigentlich nicht katastrophal sind, wie sie gut zu interpretieren sind. Und Ramban hält an seiner Überzeugung fest, dass die Torah fast immer chronologisch geordnet ist. Und deshalb gab es zwei Gebete und dazwischen ist Moshe vom Berg herabgekommen. So, ich hoffe, Sie fanden es alle interessant. Ich hoffe, vielleicht habe ich jemanden noch inspiriert, um zu versuchen, noch ein Stück im Ramban diese Woche zu lernen.